Schön, Halleluja, Herr, du bist gegenwärtig. Ich habe heute Abend keine spezielle Predigt. Ich möchte ein bisschen meinen Gedanken laufen lassen, möchte euch ein paar Berichte lesen. Immer wieder, wenn ich in Gesprächen bin, besonders mit missionarisch aktiven Leuten, prophetisch aktiven Leuten, dann kommt immer wieder die Frage auf, so viele Jahre haben wir prophezeit, die Erweckung kommt, die Erweckung kommt, die Erweckung kommt. Und die Frage, die immer wieder dabei auftaucht, wo ist denn bloß die Erweckung geblieben? Und wir kennen das so auch in charismatischer Euphorie, dass Menschen sagen, Scharen von Menschen werden kommen. Sie werden unsere Gemeindehäuser überfluten, so dass wir gar nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Wenn du das beweist durch ein missionarisch aktives Leben, dann bin ich bereit, auf dich zu hören. Wenn ich dich mit Flyern in der City finde, zum Beispiel, Menschen ansprechen, wenn ich dich bei den Gebetsveranstaltungen treffe oder auf dem Wächterrufgebet, mit dem Wächterrufgebet auf dem Luisenplatz, dann bin ich schon bereit, geneigt, auf dich zu hören. Sonst sind es für mich nur Worte. Und ich bin es müde, nur Worte zu hören insgesamt, und Gott mag es auch nicht hören. Wir beten, wir hoffen, wir haben Buße getan, und denkt einmal, welche Wellen wir als Gemeinde durchgangen sind. Wir haben 70 Tage hintereinander gebetet hier. Manche haben gefastet, immer wieder zwischendurch. Wir haben gewisse Aufbrüche gehabt, aber wir haben nicht diese Scharen, die hereinströmen, gesehen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich dir da heute eine Antwort geben will, aber ich will das so einfach mal uns vor die Seele werfen und vor unsere Füße werfen und vor unsere Kirchengemeinde werfen. Ich will das mal vor uns werfen, dass wir mal überlegen, ist es das, was Gott will, dass du das auch in deinen Gebeten verfolgst, in deiner Beziehung zu Gott? Jagen wir vielleicht einem Phantom nach? Wird es das überhaupt geben? Und dann schauen wir in die Welt um uns herum und andere Kontinente und wir sehen, wow, was da so alles passiert. Die Frage, die auftaucht, neulich auch in einem Gespräch, hebt eure Augen auf, die Felder sind reif zur Ernte. Ja, wenn die Felder reif sind zur Ernte, wo ist denn die Ernte? Wo sind denn die Leute? Frage, sind wir unterwegs, die Ernte einzuholen? Das ist ja, sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen. Wir beten, aber Jesus sagt auch, geht hin. Geht hin. Wir werden uns ein paar Dinge anschauen heute Abend. Ich will erst mal etwas lesen. Ich bekomme ja viele E-Mails, bin Abonnent verschiedene Newsletter. Joel News, Nummer 13, vom 9. April 2010, also von diesem Jahr. Sie haben weltweit die Top 10 der transformierten Städte genannt in diesem Joel News. Ich lese etwas davon. Interessiert dich das? In immer mehr Gegenden der Welt hat die Botschaft des Evangeliums einen starken Einfluss auf die Bevölkerung. Manchmal werden dadurch ganze Städte und Dörfer tiefgreifend verändert, sprich transformiert. Vor mehreren Jahren erforschte die Sentinel Group mehrere solcher Fälle. Die Reportagen sind auf den weithin bekannten Transformationsvideos zu sehen. Diese Dokumentarfilme wurden gelobt und kritisiert. Gelobt? Weil die Berichte Hoffnung machen auf tatsächliche Veränderung und weil sie dem Gebet vieler Christen und Gemeinden neue Motivation gaben. Kritisiert, weil sie als einseitig wahrgenommen wurden, starke Betonung auf dem Gebet und der Einheit des Volkes Gottes als Schlüsselfaktoren für Veränderung und gleichzeitiges Ignorieren anderer gesellschaftlicher Faktoren. Und auch, weil die Aussagen mitunter etwas zu enthusiastisch sind. Dennoch, hier war der Geist Gottes am Werk und einige der Veränderungen sind ziemlich bemerkenswert und ungewöhnlich. Die Sentinel Group hat jetzt eine Liste von 10 Städten und Dörfern zusammengestellt, die nach ihrer Definition eine geistliche Transformation erlebt haben. Erstens, was uns schon bekannt ist, Cali, Kolumbien. Jahrzehntelang galt Cali als Kokainhauptstadt der Welt. Nichts konnte sich der grausamen und korrupten Herrschaft des Drogenkartells entziehen. Mitte der 1990er Jahre jedoch begannen Zehntausende von Gläubigen aus vielen Gemeinden der ganzen Stadt im Fußballstadion Gebetsnächte durchzuführen. Und der eiserne Griff der Drogenbarone wurde zerbrochen. Zweitens, Karawa in Papua-Neuguinea. Mit seiner langen Tradition der Satansanbetung wurde Karawa die ewig gestrige Schwester der Keapara-Dörfer genannt. Doch 2006, also vor 4 Jahren, griffen einige Bewohner den Heile-unser-Dorf-Prozess der Fidschi-Inseln auf und in tiefer Buße verbrannten sie ihre Fetische. Die wirtschaftliche Situation verbesserte sich fast sofort. Salziges Wasser wurde süß, die Gärten blühten wieder und auch das Meer wurde wieder voller Leben. Drittens, Fischer, ein Dorf in Brasilien, das Dorf heißt Fischer. Fischer ist ein unscheinbares Dorf. Man wundert sich, wie es auf diese Liste kommt. Doch noch vor wenigen Jahren lebten die meisten Menschen hier auf der Müllkippe. Mit den Geiern stritten sie sich um verfaulte Abfälle von ranzigem Fleisch. Deshalb waren Krankheit und Tod ihre unentwegten Begleiter. In ihrer Not schrien sie zu Gott und er antwortete mit einem Rettungsplan. Das Dorf erlebte dramatische Heilungen, es wurden Häuser gebaut und nun hat Fischer neue Hoffnung. Viertens, Nateleira auf den Fidschi-Inseln. Dieses Küstendorf war ein klassisches Beispiel des verlorenen Paradieses. Kein Süßwasser, ein totes Riff und ein dramatischer Anstieg der Selbstmordrate unter Jugendlichen. Aber das war, bevor die ungefähr 1200 Ortsansässigen ihre Sünde bereuten und ihr Land wieder Gott weihten. 2 Tage später erschien über der Küste ein strahlendes Licht und die See schien hellauf zu lodern, über eine halbe Stunde lang. Anschließend war das Riff wieder intakt und in den seichten Küstengewässern schwammen Tausende von Fischen. Fünftens, Clay County, USA. Clay County in Kentucky hatte traurige Berühmtheit erlangt durch seine Familienfäden, die mehr als 160 Menschenleben forderten. Clay County gehörte auch zu den ärmsten Gebieten der Vereinigten Staaten und hatte eine hohe Rate von Drogenabhängigen. Doch das gehört nun der Geschichte an. 2004 kamen Gläubige aus den örtlichen Gemeinden zusammen und sagten, jetzt reicht's aber. Daraufhin erlebte die Ortschaft ein geistliches Erwachen, das inzwischen jeden Lebensbereich dieser ehemaligen Saline erfasst und neu geordnet hat. Sechstens, Almolonga in Guatemala. Diese Stadt wurde durch das Transformationsvideo der Sentinel Group bekannt als Stadt der Riesenkarotten. Ehemals eine Stadt von gottlosen und betrunkenen Streithähnen, ist Almolonga heute zum gottesfürchtigen, geschäftigen Landwirtschaftszentrum geworden. 85% der 19.000 Einwohner sagen von sich, sie seien wiedergeborene Christen. Für die Zeitungen des Landes Grund genug, die Almolonga Ciudad de Dios zu nennen, Gottesstadt. Siebtens, Shillong in Indien. Shillong ist die Hauptstadt von Meghalaya, eines der nur 3 überwiegend christlich bevölkerten Staaten in Indien. Alle 3 befinden sich im Nordosten des Landes. In den Jahren 1905 bis 1906 hatte hier eine Erweckung stattgefunden. Aber irgendwann war das Feuer erloschen. Ein Jahrhundert verging. Seit 3 Jahren beten die örtlichen Gläubigen leidenschaftlich darum, dass Gott ihre Stadt wieder besuchen sollte. Und er tat es. Von 2006 bis 2007 erlebten sie eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Tausende bekehrten sich zu Gott, wurden verändert und geheilt. Schnapsbrennereien wurden geschlossen und Kinder verkündigten das Wort Gottes. Achtens, Rukua auf Bega, Fidschi-Inseln. Rukua ist ein Küstendorf auf der Insel Bega, die berühmt ist für ihre Priesterkaste, die das Ritual des durchs Feuerlaufens praktiziert. Nach Jahren mit vorzeitigen Todesfällen und sozialen Unruhen sagten die Dorfbewohner sich von den alten Wegen los und wandten sich Gott zu. Wie daraufhin ihre Gesundheit, das Gemeinwesen und ihr Land wiederhergestellt wurden, wird gezeigt in dem Dokumentarfilm der Sentinel Group Let the Sea Resound, Deutsch, es brause das Meer. Neuntens, Algodão de Jandaira in Brasilien. Diese Stadt in der Wüstenregion des nördlichen Brasiliens hatte seit 23 Jahren keinen Regen mehr gesehen. In dieser aussterbenden Stadt gab es nur eine Handvoll Gläubige. Aber sie schrien zu Gott um Hilfe. Und er antwortete, indem er den Himmel öffnete. Während der Regen fiel, wurden Land und Leute verändert. Einst als grau bezeichnet, werden um Algodão jetzt mehrere Getreidearten angebaut. In den früher ausgetrockneten Reservoirs werden jetzt wieder Fische und Garnelen gezüchtet. Isle of Lewis, Äußere Hebriden, Schottland. Die schottischen Äußeren Hebriden sind bekannt wegen ihrer Erweckungen, besonders die Isle of Lewis. Seit der letzten bemerkenswerten Gnadenheimsuchung Gottes ist nun ein halbes Jahrhundert vergangen. Aber die Nachwirkungen dieser mächtigen Bewegung sind immer noch zu spüren. Im Laufe der Jahre wurden Tausende gerettet. Sie wurden von Sünde überführt. Unter ihnen viele Matrosen und Fischer, die auf der Durchreise waren. Die Top 10 von Sentinel Group, die das hier herausgegeben haben. Wir sehen, Dinge passieren. Wenn wir uns anschauen, ich will das mal einfach so plakativ gedankenmäßig in uns hineinwerfen. In unsere Mitte hineinwerfen. Wir sehen, immer wenn etwas passierte, war Buße, Herzensbuße und Beten, Rufen zu Gott. Was ich sage heute Abend, ist kein Angriff auf dich oder auf mich. Wenn, dann betrachten wir es, wenn der Heilige Geist das so gebrauchen und nehmen kann, als eine gute, gesunde geistliche Attacke auf unser Leben, um uns in die Position zu bringen, in der er uns gerne haben möchte. Erweckung geschieht. Ich lese euch noch etwas. Karibik. Meldung von IDEA. IDEA, 23. April, also die Woche 2010. Karibik. Größte Evangelisation. Nein, das ist die falsche. Das machen wir später. Momentito. 7. April 2010. IDEA. Nach Erdbeben geistlicher Aufbruch in Haiti. Port-au-Prince. Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti haben sich dort Zehntausende dem christlichen Glauben zugewandt. Das geht aus Berichten von Missionswerken und Baptistengemeinden hervor. Bei dem Beben am 12. Januar waren bis zu 300.000 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Missionarin Susanne Berke im Magazin der Deutschen Missionsgesellschaft mitteilt, hätten sich allein in den 20 Gemeinden des evangelisch-baptistischen Missionsverbandes von Südhaiti in der Hauptstadt Port-au-Prince über 3000 Personen für ein Leben als Christ entschieden. Die größte Gemeinde zähle 4000 Mitglieder und habe 6000 Gottesdienstbesucher. Dort seien seit dem Beben 1750 Menschen Christen geworden. Neben der praktischen Hilfe böten die Gemeinden auch seelsorgerliche Begleitung an. Die Missionarin zitiert einen einheimischen Pastor mit den Worten: Ich glaube, wir haben eine Erweckung. Bei jeder Veranstaltung, Und auch sonst bei Gesprächen bekehren sich Menschen zu Jesus. Auch andere evangelikale Werke leisten materielle und geistliche Hilfe. So habe der Leiter des Missionswerkes Campus für Christi in Haiti, Esparandieu Pierre, die Öffnung des Nationalstadions erwirkt, berichtet der deutsche Campuszweig in Gießen. Seit dem Beben wurden etwa 6.000 Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Zudem werde in dem Stadion in Port-au-Prince regelmäßig der Jesusfilm gezeigt. Insgesamt hätten bereits über 40.000 Menschen die Verfilmung des Lukas-Evangeliums gesehen und 1.800 ein Leben mit Jesus Christus begonnen. Der Leiter von Campus für Christus Deutschland, Clemens Schweiger, sagte: So wird Gottes Liebe konkret und wir können durch Geld und Sachspenden mithelfen, dass die Christen in Haiti zu Hoffnungsträgern für ihre Nachbarn werden. Laut dem Haitianischen Baptistenbund haben sich seit dem Beben landesweit über 40.000 Menschen für ein Leben als Christ entschieden. Der Direktor des Baptistenbundes von Florida, Craig Klubris, Jacksonville, sagte, Haiti sei reif für eine geistliche Bewegung von Gott. Er habe in Port-au-Prince selbst erlebt, wie Tausende auf den Straßen Gott angebetet hätten. Ich habe nie zuvor etwas Ähnliches gesehen, sagt er. Von den 10 Millionen Einwohnern Haitis sind 55% katholisch, 15% Baptisten, 8% Pfingstkirchler, 3% Adventisten, 1,5% Methodisten, 0,7% Anglikaner. Nach Schätzungen hängen gleichzeitig etwa 70% der Bevölkerung dem Voodoo-Kult an. Also wenn wir uns das mal so anschauen, dann stellen wir fest, dass in verschiedenen Erdteilen sich etwas bewegt. Wir sehen hier in Haiti eine Riesenkatastrophe. Fast 300.000 Menschen verlieren ihr Leben. Dann wird bei gläubigen Christen schnell der Gedanke aktiv: Mensch, damit er Deutschland Erweckung bekommt, brauchen wir eine Katastrophe. Ich bin davon nicht überzeugt. So möchte ich es mal sagen. Denn ich erinnere nur an unsere Hochwasserkatastrophe. Nicht nur in unserem Land, sondern auch anderen europäischen Ländern. Wir wissen, Leute haben alles verloren. Dörfer wurden überschwemmt, Häuser weggerissen. Aber du hast nicht festgestellt, dass dadurch oder aus dieser Notsituation heraus sich eine geistliche Bewegung entwickelt hat. Wir haben nichts davon gehört, dass in diesem Katastrophengebiet auf einmal viele Menschen sich bekehren. Also ich bin nicht überzeugt davon, dass Katastrophe jetzt das Heilmittel ist. Ich glaube immer noch, das Evangelium ist die Antwort. Schauen wir oder denken wir zurück an die Tsunami-Situation. Banda Aceh, all diese Dinge sind uns gegenwärtig. Wenn du ins Internet nachschaust, dich informierst, dann stellst du fest, wie viele Menschen ihr Leben verloren haben, was passiert ist. Wir sehen von wunderbaren einzelnen Rettungen von Menschen, die gebetet haben, aber einen geistlichen Aufbruch. Und obwohl dort auch, ich glaube, über 200.000 Menschen ihr Leben verloren haben, obwohl diese Katastrophe so riesig ist, wir lesen nichts von einem geistlichen Aufbruch in der Art, wie er in Haiti geschieht, zum Beispiel. Also kann unser schneller Gedanke, wenn es eine Katastrophe gibt, dann gibt es Erweckung. Ich kann ihm nicht ganz folgen. Wenn es so wäre, ist sowieso nicht in deiner und meiner Hand. Ich denke, es hat mit den Menschen zu tun, die in diesen Gebieten leben. Wir werden das auch hinterher anschauen, auch uns diesen Gedanken anschauen. Ja, schauen wir uns doch mal an in Johannes Kapitel 4. Ihr wisst, Jesus kommt da in das Gebiet von Samaria. Diese Samariterin, die in vielen Predigten schon das Begleitmaterial geliefert hat. Diese Samariterin, Jesus kommt, reist durch Samaria, das war für den Juden untypisch, weil welcher Jude hatte schon Lust darauf, sich zu verunreinigen? Denn wenn du, der normale Jude, wenn er nach Galiläa oder in diese anderen Provinzen wollte, in die anderen Gebiete wollte, dann ging er entweder unten die Straße am Meer entlang oder durchs Jordantal. Aber die Samariter, das war ein Mischvolk, das war unreines Volk, so sagten sie. Juden sprachen nicht mal mit ihnen. Und wir wissen, als Jesus dort ist, an diesem Jakobsbrunnen, und die Jünger, sie gehen in diese Stadt, aus der diese Frau kommt. Diese Frau kam in der Mittagszeit. Das heißt, sie war ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben. Ethisch, moralisch war sie einfach daneben. Sie war ein schlechtes Beispiel für die Stadt. Sie war eine Prostituierte. Aber sie kam, während die anderen bei kühleren Temperaturen ihr Wasser schöpften, sie kam um die Mittagszeit. Und Jesus ist dort, und diese Jünger, sie gehen also in diese Stadt, aus der sie kommt, um Lebensmittel zu kaufen. Und Jesus unterhält sich mit dieser Frau. Schließlich kommen die Jünger zurück und sie sagen, wir haben Essen gekauft, und die Frau hatte noch gesagt, wie kommt es, dass du mit mir redest? Du bist ein Jude und ich bin eine samaritische Frau. Die Anmerkung in unserer Bibel sagt, denn die Juden reden nicht mit Samaritanern. Aber Jesus sprach mit ihr. Und die Jünger sagen, Jesus, wir haben Essen gebracht. Hami, hami. Jesus sagt, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Ich tue nämlich den Willen meines Vaters. Und dann sagt Jesus etwas auch über einen Bibelvers, der auch schon sehr viel gebraucht und benutzt wurde. In Johannes 4, Vers 35. Da heißt es, sagt ihr nicht, noch eine viermonatige Zeit ist es und die Ernte kommt? Also er geht her und sagt, wenn ihr im Natürlichen die Felder anschaut, die bestellten Ackerflächen anschaut, dann stellt ihr fest, also 3 Monaten oder 4 Monaten oder je nachdem, wie weit das Erntefeld ist, auch in 2 Monaten, dann kommt die Ernte. Jesus sagt, das könnt ihr beurteilen. Man kann euch auf einen Acker, an einen Acker hinstellen, sagt, sagt mir, wann gibt's die Ernte? Und er hätte gesagt, dann und dann. Nimm einen deutschen Bauern, stell ihn an den Rand eines Weizen- oder Gerstenfeldes und sag ihm, du, wann ist die Ernte? Wann meinst du, ist dein Weizen so weit, dass die Mähdrescher dort reinfahren können? Dann sagt er dir, wird da und da in diesem Zeitraum sein. Das sagt ihm seine Erfahrung. Er kann das beurteilen, er weiß das. Und Jesus sagt dann weiter, ihr sagt also in 4-monatige Zeit, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht die Felder an, glaube ich, steht so bei euch. Er sagt, hebt die Augen auf. Er sagt, stell dich hin, bewusst, klar, entschieden. Checke die Situation, hebt die Augen hoch. Und dann sagt er etwas, seht die Felder an. Ich sage ja, manche unserer Bibelstellen, wir haben sie so oft zitiert und so oft, dass manches Mal scheinen die Bibelstellen uns zu sein wie ein abgelutschter Lolli. Ja, die Felder sind schon reif zur Ernte, aber ich sehe keine Felder. Ich sehe nichts. Und Jesus sagt hier, heb die Augen auf, stell dich hin, schau die Umstände an, schau deine Stadt an, schau deinen Landkreis an, schau deine Nation an. Und dann sagt er, seht die Felder. Das wörtlich heißt es, betrachtet die Felder. Betrachte die Felder. Schau, wo sind Menschen reif für die Botschaft. Ich denke, dass wir oft viel Zeit in Evangelisation verlieren, weil wir in Felder hineingehen, die eben nicht reif sind. Aber Jesus sagt, betrachtet die Felder. Und dann sagt er, betrachtet die Felder, das weiß sie sind zur Ernte. Bei uns steht in der Bibel, schon, sind schon reif zur Ernte. Dieses schon gehört eigentlich in den nächsten Satz. Schon der erntende Lohn empfängt und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Also er sagt, betrachtet die Felder und ich sage euch, weiß sind sie zur Ernte. Er ist dort in einer Situation, spricht mit einer Frau. Die Jünger sind in derselben Situation, 12 Jünger, 12 Jünger, die schon Dämonen ausgetrieben haben, die Kranke geheilt haben, die also schon manches bewegt haben. 12 Jünger, sie sind beschäftigt mit ihrer privaten, persönlichen Versorgung, so möchte ich es mal sagen, im Essen ist natürlich klar, ich habe auch Hunger und esse gerne zwischendurch. Aber das Leben, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern, okay, Wir sehen eine Situation, ein Feld ist reif zur Ernte. Die 12 Apostel merken davon nichts. Die sehen das nicht. Die sehen das nicht. Die sehen, da redet ein Jesus mit einer Frau und verunreinigt sich jetzt auch noch. Und Jesus hatte gesagt zu dieser Frau, und da sind wir, was wir als Bibelschüler gerade durchnehmen an den Mittwochabenden, da sind wir in diesem Bereich auch Evangelisation in den Gaben des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft Evangelisation einstellen können, aufhören können damit, wenn wir nicht mit den Gaben und in den Gaben des Heiligen Geistes operieren, in unseren Einsätzen der Evangelisation, dann haben wir nur mühsame, vollgeschriebene Blätter, Worte, die den Menschen nicht sagen. Aber ich denke, ein Punkt ist, sie müssen an uns wieder sehen und durch uns wieder sehen, dass das Evangelium ein Evangelium der Kraft ist, ein Evangelium, das sich erweist in den Gaben des Heiligen Geistes, dass Gott in der Situation offenbart und sagt, das ist der Zustand. Diese Frau, Jesus sagt, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, richtig, 5 hast du gehabt, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Ich habe den Mann noch nie gesehen, der war auch noch nie in unserem Gebiet. Woher weiß er das? Die Frau schaltet sofort und weiß eins, hier ist was übernatürlich. Sie sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Ich sehe, du bist ein Prophet. Die Jünger, die haben ihr Essen im Kopf. Sie haben ihre persönlichen, privaten Dinge im Kopf. Was sagt Gott im Alten Testament? Und er schilt die Gemeinde Israel. Und er sagt, ihr seid dabei, eure Häuser zu zäfeln. Ihr seid dabei, euer gemütliches Leben zu gestalten. Aber das Haus des Herrn liegt brach. Das Haus des Herrn des Neuen Testaments ist Menschen, die draußen in der Verlorenheit sind, die ohne Christus sind, aber die dort warten als lebendiges Bausteinmaterial, um eingefügt zu werden in das Haus Gottes, in die Gemeinde Jesu Christi. Ich habe keinen Mann. Ich sehe, du bist ein Prophet. Diese Frau, sie rennt in ihre Stadt. Und irgendwie scheint sie vergessen zu haben, dass sie die Null der Stadt ist, dass sie die Niete ist. Sie ist überwältigt. Hier hat übernatürlich Gott in mein Leben gesprochen. Und egal, was die Leute denken, hier ist was übernatürlich. Hier ist Prophetisches im Gange. Wir haben ja Prophetisches meistens nur in unseren Gottesdiensten, ne, wo wir uns immer wieder zurufen, wie wunderbar wir sind. Und wie gerechtfertigt wir sind, wie gnadenvoll der Herr ist und dass er uns tatsächlich auch noch liebt. Und das sagen wir uns. Aber das geht über viel darüber. Das stimmt alles. Das ist die Wahrheit. Aber es ist, wenn wir die Gaben des Geistes anschauen, wir sehen, dass Jesus ständig operierte und arbeitet in den Gaben des Heiligen Geistes, vor allem im Wort der Erkenntnis und der Weisheit, in der Geisterunterscheidung, in den Gaben der Heilungen von Krankheiten. Von Kranken, den Gaben der Heilungen. So, diese Jünger, sie sehen nichts, diese Frau rennt in die Stadt und sie sagt, da draußen ist ein Mann, der hat mir meine Sünden geoffenbart. Hey, bist du schon mal, nachdem deine Sünden aufgeflogen sind, losmarschiert und hast alle informiert, du, die haben meine Sünden entdeckt. Gott hat es allen gezeigt. Was würden wir sagen? So was Gemeines, das hätte man doch diskret hinter der Hand. Komm mal her, Bruder. Der Herr sagt, du hast doch das Mikro aus. Diese Frau, sie geht, die haben mir alles gesagt. Ich glaube, der ist der Messias. Vielleicht ist der Messias. Die Leute, hier ist ein reifes Feld. Was machen diese Leute? Sie gehen raus. Sie kommen an diesen Brunnen. Und sie sagen, Frau, wir glauben jetzt nicht mehr. Dann haben sie mit ihm gesprochen, sie haben sich ausgetauscht. Sie hören, hier ist etwas Übernatürliches. Und dann sagen sie, Frau, wir glauben nicht mehr nur wegen deiner Worte. Jetzt haben wir selber gesehen. Wir merken, hier ist mehr als die Religion, die wir über Jahrhunderte pflegen und die uns nichts gebracht hat. Hier ist mehr. Und dann baten sie ihn. Würdest du bitte ein paar Tage in unsere Stadt kommen? Würdest du bitte, Jesus, würdest du ein paar Tage in unsere Stadt kommen und uns Gottes Wort bringen, uns lehren? Würdest du bitte kommen, Jesus? Und Jesus blieb dort ein paar Tage und wir wissen, das ganze Dorf wendete sich Christus zu. Auf übernatürliche Art und Weise. Die Jünger, erstmal wären sie nicht durchgegangen. Und wenn sie durchgegangen wären, die hätten ihr Mittagessen geholt und zum Abend auch noch was, denn da knurrt es ja wieder. Sie hätten das geholt und dann, ja, naja, war mal eine besondere Erfahrung, auch mal über die Höhen von Samaria zu ziehen. Ich gehe zwar lieber an der Küste oder ans Jordantal, aber gut, war ja auch mal eine andere Erfahrung. Haben wir doch mal ganz neue Landstriche kennengelernt. Schöne Gebiete. Wussten gar nicht, dass unser Israel ja auch noch andere schöne Gebiete hat. Normal dürfen wir da nicht durch. Ja, sie haben nicht gemerkt, dass die Ernte reif war. Sie stehen mitten im Erntefeld und kriegen null davon mit, dass hier Menschen darauf warten, dass jemand sie pflückt und sie in das Reich Gottes bringt. Sie kriegen es nicht mit. Obwohl sie Dämonen austrieben, Kranke heilten und all diese Dinge machen. Sie waren blind für diese Situation. Und ich frage mich, auch dich heute Abend, ich frage uns, stehen wir vielleicht manches Mal mitten in Erntefeldern und kriegen nicht mal mit, dass sie reif sind? Verpassen wir es, weil wir so sehr beschäftigt sind mit unserer Versorgung, mit unserer Situation, mit unserem, dass man uns auch richtig beurteilt und sieht. Sind wir zu sehr von uns eingenommen? Ich will das mal als Frage reinwerfen und ich bete zu Gott und ich habe gebetet und ich hoffe, dass das an dir und mir nicht einfach vorübergeht und wir sagen, okay, war interessant dieser Abend und auch diese Berichte aus aller Welt, war ja schön und gut. Das wäre mir zu wenig für mich und auch für dich. Das wäre mir zu wenig. Wir müssen uns Gott stellen und sagen, Gott, ich will sehen, wo sind die Erntefelder? Wir sehen auch andere Situationen. Jesus geht in eine Stadt und er predigt. Und was machen diese Leute in dieser Stadt? Die schmeißen ihn raus. Ihr wisst, da kommt diese berühmte Geschichte der Jünger. Herr, so eine Frechheit. Die wissen wohl nicht, wen sie vor sich haben. Herr, weißt du, die Erntefelder können sie nicht betrachten, aber sie hatten, Herr, wenn du willst, wir lassen Feuer fallen. Wir machen dieses Dorf platt. Die wollen dich nicht hören. Was eine Frechheit. Jesus sagt, wisst ihr denn nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Kommt, wir gehen in das nächste Dorf. Wir gucken, wir betrachten die Felder, wir schauen, wo ist es reif. Und wir sind manches Mal an einem Platz. Es ist gut, treu an Orten zu sein. Aber wir müssen uns auch hinterfragen, ist es gut, jeden Samstag am Louis zu sein? Sind wir dadurch vielleicht dann schon so festgenagelt, dass wir andere Bereiche oder Orte, die reif sind, gar nicht mehr entdecken? Ich frage es. Ich sage nicht, dass so ist. Oder kann es sein, dass man Samstag und Dienstag und Mittwoch da sein sollte? Also Herbert, um Gottes Willen, wo soll ich die Zeit hernehmen? Ich weiß. Wo soll ich sie auch hernehmen? Müssen wir vielleicht in unserem ganzen Lebensstil und unseren Planungen Dinge umwälzen, umdisponieren, verändern? Damit wir in Situationen kommen, auch klar zu sehen. Aber diese Jünger, sie haben es nicht gesehen. Sie sahen, sie stehen mitten im Erntefeld. Aber sie kriegen nichts mit. Erschreckend. Und ich habe, als ich das so las und der Heilige Geist mir das so beleuchtete, diesen Vers, da habe ich so gedacht, mein lieber Scholli Herbert, wie oft magst du in einem Erntefeld gestanden haben und nicht mitgekriegt haben, dass es reif ist? Wir müssen uns diese Fragen gefallen lassen, ohne uns in ein verdammtes Gefühl hineinzubringen. Das hilft uns ja wieder gar nichts. Aber mit uns hinzustellen, sagen, Gott, wo möchtest du, dass wir reingehen? Wo möchtest du, dass wir aktiv sind? Und dann betrachten wir. Wir beurteilen das. Und der Heilige Geist wird sagen, hier ist der Punkt oder hier ist nicht der Punkt. Sie haben es nicht mitgekriegt. Die Jünger waren mitten im Erntefeld. Weißt du, dass diese Jünger ohne einen einzigen Bekehrten weggegangen wären? Ohne einen. Die hätten nur ihr Mittagessen mitgenommen. Und keine Seele für den Himmel. Nur ihr Mittagessen. Wir haben nichts in diese Welt reingebracht. Wir werden auch nichts wieder rausnehmen. Daran sollten wir manches Mal auch denken. Dann sagte Jesus zu uns, und ich frage mich, ist da der Punkt, den wir auch vernachlässigt haben? Zum einen, wir betrachten nicht mehr die Umstände, die Situation, oder es ist uns gleichgültig, wie es den Menschen geht. Schreibt euch auf, wenn ihr wollt, ein paar Bibelstellen. Jesus sagt, sucht die Verirrten, sucht die Verlorenen, sucht die sich Zerstörenden. Sucht sie. Sucht die Verirrten, sucht die Verlorenen. Die Verlorenen, deshalb auch die Zerstörenden. Wenn wir in unserer Bibel lesen, das verlorene Schaf, dann das verlorene Schaf, dann ist vom Grundtext her dieses Wort drin, dieses abhandengekommene, sich zugrunde richtende, sich zerstörende Schaf. Damit macht Gott klar, jeder, der sich auf irgendeinem Abweg befindet, ist nicht nur verloren, sondern er zerstört sich auch und ruiniert sein Leben. Matthäus 22, 9 bis 10 geht an die Landstraßen, sagt er, an die Kreuzwege und sucht, wen ihr finden könnt. Dann Lukas 14, 23 geht an die Zäune, an die Hecken und Zäune. Zäune, das sind so diese, da spricht es davon, Einfriedigung, Menschen, die ihr Anwesen eingezäunt haben, darin leben. Geht dorthin, sucht den Kontakt mit diesen Menschen. Und in Lukas steht dann geschrieben, und nötigt sie, hereinzukommen. Naja, ich habe gedacht, bei der Evangelisation nötigt sie, hereinzukommen. Ja, da habe ich gesagt, naja, das ist mir schon fast ein bisschen krass. Da steht bestimmt ein softes, weiches Wort. Geht, ladet höflich ein. Aber ich war sehr erstaunt, muss ich sagen, in dieser Woche. Da steht, geht an die Hecken und Zäune und bringt sie rein, notfalls mit Gewaltanwendung. Das solltest du allerdings so nicht tun. Wir wollen natürlich am besten alle, ja, am besten wir ihnen einen Colt kaufen und dann sagen wir, mein Pastor schickt mich ab in die Gemeinde. Und du kommst erst, wenn du vorne bist und Buße tust und Jesus aufnimmst, kommst du hier raus, sonst schieße ich. Das meint es hier natürlich nicht so. Ich denke auch, dass wir korrekt uns verhalten sollen, auch in unserer Evangelisation. Und vor allem etwas, jemand, der uns nicht hören möchte, geht zum Nächsten. Es gibt genug, die dich hören wollen. Dass wir nicht immer wieder, weißt du, das glaube ich ist auch so ein Punkt. Wir beschäftigen uns immer mit denselben, den muss ich weich kochen, endlich für das Evangelium. Und dann kochen wir und dann stochern wir und dann würzen wir und dann gabeln wir und dann machen wir. Wir werden diese gottlose Frikadelle schon fürs Himmelreich kriegen. Und wir mühen uns, aber was passiert? Nichts. Einzige, was bringt, Ärger. Ärger. Ich glaube, dass wir das nicht tun sollen, sondern geh und suche das Verirrte, das sich selbst zerstörende Hilfe braucht. Und das sind auch solche, die im Anzug sind. Das sind auch solche, die vielleicht in einem Pfarrersgewand oder Pastorenkleidung stecken. Oder sonst irgendwo auch in herausragenden Berufen sind. Überall sind die Verirrten, die sich selbst zerstören, die sich zugrunde richten. Matthäus 18, 12, Jesus sagt das verirrte Schaf. Er sagt, der Hirte, 99 sind geblieben. Er lässt sie in der Einöde und geht und sucht das eine, das sich zugrunde richtet, das verloren ist. Das sucht er. Da habe ich so gedacht, wir können doch die Gemeinde nicht im Stich lassen. Ich muss in der Gemeinde bleiben. Besser 99 behalten, als das Risiko eingehen, bei der Suche nach diesem Verirrten und sich selbst zugrunde richtenden in die Gemeinde zurückzukommen und festzustellen, da sind aber welche jetzt schwach im Glauben geworden und so weiter und so fort. Also lassen wir lieber das eine verrecken. Jesus sagt, ist nicht so der Weg. Beschäftigen wir uns manches Mal auch in der Gemeinde mit Menschen, die einfach im Moment ihr Leben nicht verändern wollen? Und wir glänzen sie und wir bügeln sie und wir jüngern sie. Und wir sagen, du, dein altes Leben muss vorbei sein. Ja, ich weiß. Aber weißt du, wenn du jemand die Möglichkeit gibst, sein Leben in Ordnung zu bringen und er weigert sich, es zu tun, dann lasse ich auch einen Gläubigen stehen und dann kümmere ich mich lieber um einen Säufer auf der Straße als um einen bockigen Gläubigen, der nicht zulässt, dass Gott in seinem Leben etwas tut. Lieber das. Und ich denke, wir müssen wieder mal zu Gott gehen und seinen Blickwinkel bekommen, sagen, Gott, was machen wir? Und wenn Gott sagt, du bleibst bei den 99 und schick den einen zum Verirrten, na gut, dann schicken wir natürlich wieder alle anderen. Aber ich gehe nicht davon, dass wir einfach eine gemeindereligiöse Politik machen. Jesus spricht in Lukas 15,4 vom verlorenen Schaf. Und dann hat er das eine gefunden. Und dann sagt er, freut sich und bringt es nach Hause. Also wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut im Himmel. Freude bei den Engeln Gottes sein. Sie werden jubeln. So wird Freude sein. Mehr als über 99 Gerechte. Ja, da haben wir es doch schon wieder. Da kommt dieser Penner von der Straße, bekehrt sich, alle Engel jubeln. Ich sitze treu in der Gemeinde und keiner jubelt. Ja, hallo? Und da sagt noch Jesus. Weißt du, warum das so ist, warum wir oft nörgeln? Weil wir vergessen haben, als wir uns bekehrten, hat auch der ganze Himmel gejubelt. Da haben auch alle gejubelt. Da haben die Engel auch in der Arena mit ihren Füßen gestampft, um es mal so zu sagen, juhu, der Herbert, dieser alte Bastard ist endlich sauber. Das haben sie nicht gesagt, sage ich jetzt. Der ist jetzt endlich zu Jesus gekommen. Und da war Jubel im Himmel. Ich saß in meiner Knastzelle, habe mein Leben Jesus gegeben und im Himmel war Randale, also positiv. Der Herbert hat sich bekehrt. Oh, die Oma, die hat auch immer gebetet. Die war immer dabei. Und die Tante war immer auf den Fersen. Oh ja, auch bevor ich Christ war, litt ich unter Verfolgung. Also immer wieder so Menschen, auch, und es war gut, sie sind dran geblieben. Er spricht von der Drachme in Lukas 15, Abvers 8, die Frau, die sie verloren hat. Und wenn sie gefunden hat, sie jubelt, freut, ich habe es gefunden, ich kann meine Einkäufe tätigen oder meine Miete bezahlen oder wie auch immer. Ich möchte sagen, auf den Einzelnen kommt es an. Auf dich kommt es an. Auf mich kommt es an. Dass du und ich wieder hergehen und sagen, wir wollen nicht nur einfach evangelisieren, wir wollen auch nicht nur einfach mit Flyern durch die Gegend rennen. Und wenn ich daran denke, was wir in dieser Stadt an Flyern und an Material verteilt haben, die Stadt müsste eigentlich zugepflastert sein. Ich denke an vielen Bereichen schon mehrfacher Belag. Aber dann schauen wir uns an, welchen Erfolg hatten wir. Natürlich sollen wir das auch tun. Aber ich meine, lasst uns mal so einen Schritt weitergehen als Gemeinde, sagen, wir wollen mal anfangen, die Menschen um uns herum anzuschauen, sie zu betrachten, nicht einfach ein Missionsobjekt sehen, muss ich jetzt haben, muss in die Gemeinde, sondern mal betrachten, dass der Heilige Geist sagen kann, da diese Person sucht, hol sie. Da diese Person ist in Not. Und sie wird in dieser Not sagen, ja, ich will Jesus als meinen Retter. Dass wir mal wieder betrachten und schauen und nicht wild evangelisieren. Damit meine ich nicht, dass wir nicht rausgehen. Geh raus in die Stadt. Nimm Flyer mit in deine Hand, in deine Handtasche. Ich habe immer welche dabei. In meinem Jackett. Ob ich tanken gehe oder ein Brötchen kaufe. An mir kommt keiner vorbei, der nicht einen Flyer kriegt, beziehungsweise eines dieser Hefte von Werner Nachtigall. Das gibt's einfach nicht. Man kriegt es. Ganz einfach, weil diese Person meinen Weg gekreuzt hat. Und man kriegt es. Das ist Standard. Das ist so genau und so regelmäßig, wie man atmet. Und nicht nur bei einer Aktion. Jetzt sind wir Samstag draußen, jetzt nehmen wir Flyer mit. Und den Rest der Woche, da flyern wir rum oder wie auch immer. Nein, dieses Alltägliche, auf den Einzelnen kommt es an. Sind wir bereit, Opfer zu bringen, uns hinzugeben? Ich verwende auch dieses Wort Hingabe. Sind wir bereit, uns hinzugeben und Opfer zu bringen, auch an Zeit? Ich lese euch eine andere Geschichte. Aus Asien. Willst du sie hören? Asien, besessenes Mädchen wird geheilt. 9 Monate lang hatte ein Teenager schon gelitten. 9 Monate. Wir haben in unserem Umfeld Teenager, die schon wesentlich länger leiden. Eltern, die in ihrer Not mit ihren Kindern nicht ein nach aus wissen, die am Verzagen sind und die nicht wissen und die sagen, wo wird meine Hilfe kommen? Und sie laufen zu, da die Kirche tot ist und auch die Freikirche oft in vielen Fällen tot ist und wir in unserem Glaubensleben oft ein Leichenverhalten haben, versuchen sie im Übernatürlichen woanders ihren Weg zu finden und Hilfe zu finden. Gerade der Bereich der Esoterik sind Menschen, die suchend sind, die Schnauze voll haben von Religion. Sie wollen mehr als ein Katechismus und ein Lobgesangbuch, auch wenn es über Beamer kommt. 9 Monate lang hat ein Teenager schon gelitten. Offensichtlich war sie von Dämonen besessen. Ein Mitarbeiter des Jesus-Filmteams ging mit seiner Frau und einigen anderen Gläubigen zum Haus des Mädchens. Dort beteten sie jeden Tag für sie. Von Tag zu Tag ging es ihr besser. Am 7. Tag war sie völlig geheilt. Ihre Eltern verbrannten sofort ihre Götzen und die ganze Familie nahm Jesus an. Du siehst, hier ist nichts Spektakuläres. Ja, sie war besessen. Wir wollen natürlich am besten auch immer gleich, und da denke ich, dass wir da auch mal unsere Augenmerk mal auf das richten, was der Heilige Geist tut. Wir würden natürlich reingehen wollen in ein Zimmer, denn die Zeit ist kurz, 1 Milliarde Menschen auf der Erde ohne Christus in das Zimmer reingehen, raus mit allen Dämonen, in Jesu Namen, Mädchen, sei frei, springe auf und erheb dich auf deine Beine. Und dann passiert es nicht, ja, wahrscheinlich ist es nicht reif, vielleicht muss er noch ein bisschen geplagt werden. 1 Woche lang, sie gehen immer wieder, besuchen diese Leute im Haus und beten mit dieser Familie. Sie verbrannten ihre Götzen, die ganze Familie nahm Jesus an. Das ist ein Teil der Geschichte, den hören wir gerne. Aber das praktische Leben, was wir da gern, das lieben wir nicht so in Europa und in der westlichen Welt. Das Resultat war, ohne Spektakel, dieses Mädchen frei von Dämonen, da gab es kein Geschrei, kein Gebieten, kein Kreische. Da wurde ganz einfach Jesus in dieses Haus hineingebracht und verherrlicht. Und die Atmosphäre, die Gegenwart Gottes weitete sich so aus, dass dieses Mädchen befreit und geheilt wurde. Ich sage nicht, dass das immer so sein muss. Aber noch dramatischer waren die Auswirkungen dieses Wunders auf das ganze Dorf. Jeder kannte die Not des Mädchens bis dahin. Aber keiner hatte Hilfe, aber wir, hallo, haben sie. Durch unseren Herrn. Nachdem sie sich von der Heilung des Mädchens überzeugt hatten, wollte jeder auch Christ werden. Das ganze Dorf. Inzwischen wurden 32 Erwachsene getauft und in diesem Dorf gibt es jetzt eine Gemeinde. Hallo? Wie ist es entstanden? Da ging ein Ehepaar, ein paar Gläubige, sagten, wir sehen die Not in diesem Haus. Was ist mit dem Kind in deiner Nachbarschaft, das an Bulimie leidet? Die Eltern sind verzweifelt. Und du siehst, wenn es aus der Haustür kommt oder wenn es durch die Straße läuft, wie ein Strich in der Landschaft. Aber berührt das unser Herz? Bekümmert das unser Herz? Können wir irgendwie mitempfinden und mitleiden mit den Eltern, die verzweifelt sind, die sagen, wenn es so weitergeht, dann wird mein Kind sterben? Ist uns das irgendwie egal? Ist mir das egal? Gehen wir zur Tagesordnung über, oh, wie schlimm, Herr, segne sie. Wir sehen hier, da sind Leute, die gehen hin und sie sagen, Jesus, du musst da rein und du bist die Antwort darauf. Und ein Dorf bekehrt sich. Ja, wir wollen riesige, gewaltige Evangelisation. Als letztes lese ich euch einen Bericht. Dieser Bericht, den ich gerade las von Asien, ist Juul News Nummer 11 vom 26. März, also dieser Woche 2010. Ach so, März war das, Entschuldigung, ja, 4 Wochen, ja. Ich habe mich schon mal diese Woche vertan mit März. Ich dachte irgendwie, ich bin im März. Wir haben April. Große Evangelisation, ja. Wenn wir das Wort hören, größte Evangelisation in der Geschichte Puerto Ricos. Meldung, 23. April 2010 in Idea. Karibik. Größte Evangelisation in der Geschichte Puerto Ricos. Was löst das bei uns aus? Wenn wir das hören, wir verbinden noch sofort, da ist doch irgend so ein Typ hergekommen, der hat das Stadion gemietet. Und er hat alles mobil gemacht und sagt so, und dann jetzt kamen wir alle an einen Ort. Also zumindest war das mein erster Gedanke. Ich habe gedacht, mein lieber Scholli, das finde ich jetzt interessant. Ich lese es euch mal. Auf der Karibikinsel Puerto Rico fand Mitte April die größte Evangelisation in der Geschichte dieses zu den USA gehörenden Landes statt. 3 Tage lang hatten mehr als 20.000 Christen aus 1.700 Kirchen und Gemeinden Nachbarn und Freunde in ihre Häuser eingeladen. In den Häusern sahen sie dort Fernsehbotschaften, bekannte einheimische Sportler und Musiker und Schauspieler, die gläubig geworden sind, und der Politiker, sowie Predigten des US-amerikanischen Evangelisten Billy Graham und seines Sohnes Franklin. An die Übertragungen hätten sich sehr persönliche Glaubensgespräche angeschlossen, teilte die Billy Graham Gesellschaft in Charlotte, US-Bundesstaat North Carolina, mit. Sie hatte diese Nachbarschaftsevangelisation unter dem Motto "Meine Hoffnung" ein Jahr lang vorbereitet. Meine Hoffnung hat nach Angaben des Evangelisationswerks seit dem Jahr 2002 allein in Lateinamerika zu rund 3 Millionen Entscheidungen für den christlichen Glauben geführt. Das nicht in Ausfüllen irgendwelcher Karten, sage ich jetzt aus dem Zitat jetzt heraus, sondern in Evangelisation, wo du weißt, mein Nachbar hat sich bekehrt und er kommt jetzt in die Gemeinde. Er folgt jetzt Jesus nach. 3 Millionen seit 2002. Weltweit sei das Projekt bereits in 49 Ländern durchgeführt worden. Im nächsten Jahr ist meine Hoffnung Evangelisation in Portugal geplant. Von den knapp 4 Millionen Einwohnern Puerto Ricos gehören 80% der römisch-katholischen Kirche, aber nur 55% praktizieren ihren Glauben. Etwa 5% der Insulaner sind Protestanten. Daneben gibt es eine starke jüdische Gemeinde und zahlreiche Anhänger verschiedener aus Afrika stammender Kulte. Aber ich denke mir, so auf dieser Insel, 20.000 Christen, die ihre Häuser öffnen und flächendeckend 3 Tage sich um ihre Nachbarn kümmern. Wir sehen, hier ist dieses persönliche Engagement. Und ich weiß, wenn wir so denken, Mensch, wir haben doch gleich wieder unsere Vorbehalte. Also ich kann meinen Nachbarn nicht zu mir einladen. Ich habe so billigen Teppich und so billige Schränke. Wenn die wüssten, dass ich mal Zeug vom Sperrmüll habe, also ich schäme mich ja, sie einzuladen. Versteht? Wir haben unsere Argumente und Vorbehalte, warum dies nicht geht. Oder der andere sagt, ach, mein Teppich, den habe ich gerade erst neu gekauft. Wenn da 3 Tage lang die Leute mit ihren Straßenschuhen rüberlatschen, also dann sieht ja bei Teppich wie die Sau aus. Also da müssen wir doch mal gucken, das sollen sie lieber bei Pastor Maus machen. Die Frage ist, sind wir bereit zu persönlichem Engagement, zum Einsatz? Sind wir bereit, unsere Nachbarn einzuladen, mit ihnen zu sprechen über das Evangelium? Und ich spreche zu euch als Hauszellen, ihr durchgeheiligten und durchgestylten Hauszellen der JEB Citykirchen. Die Heiligkeitstropfen kommen euch aus den Poren. Hallo! Kümmert euch um eure Nachbarn, da wo eure Hauszellen sind. Kümmert euch um eure Nachbarn. Ladet sie ein. Macht wenigstens einmal im Monat, was weiß ich, eine Grillparty oder sowas. Wenn es Steaks gibt, ladet mich auch ein. So, ladet sie ein. Ich denke, wir müssen wieder, ich bin gefragt, du bist gefragt, jeder Einzelne ist gefragt, dass wir unseren Einsatz bringen, um die gute Nachricht des Evangeliums zu hören. Und weißt du, wenn diese 20.000 Christen, ich weiß nicht, wie viele Häuser das jetzt gewesen sind, aber nehmen wir doch mal an, sagen wir, diese 3-Tage-Aktion, sagen wir, es waren jetzt nur 10.000 christliche Häuser, die geöffnet wurden. Und in jedem Haus bekehrt sich in diesen 3 Tagen wenigstens einer, da haben sich in diesen 3 Tagen 10.000 Menschen bekehrt. Wenn wir dann einen Bericht lesen, in Puerto Rico, sage ich jetzt mal, haben sich 10.000 Leute innerhalb 3 Tage bekehrt. Dann vergessen wir aber sehr oft, dass da viele Tausende einzeln ihren evangelistischen Auftrag, ihren Dienst und ihr Herz mit hineingebracht haben zur Errettung der Verlorenen, zur Verbreitung des Evangeliums. Wenn wir wirklich glauben, dass ein Mensch ohne Christus in die Hölle geht, wenn wir das glauben, glaubst du, dass ein Mensch ohne Jesus in seinem Leben verloren geht? Wenn wir das glauben, die Süddeutsche Zeitung, glaube ich, war es mal, hat das so geschrieben, wenn ihr als Christen das wirklich glaubt, dass Menschen in die Hölle geht, dann solltet ihr auf die Straßen gehen und ihr solltet es den Menschen in die Ohren hineinschreien, dass sie sich bekehren müssen, weil sie zur Hölle gehen, aber man hört von euch ja nichts. Und wir können wieder sagen, richtig, mit dem ich im Gottesdienst sitze, der macht nichts. Du guckst darüber und sie gucken darüber. Dann gucken, genau. Guck mal darüber. Ja. Merkt ihr das mal? Ja, merkt ihr das auch mal? Und dann haben wir wieder unsere Merkstunden. Ich werde auch beten. Oh Herr, ich bete, dass meine Schwester hier, dass sie motiviert wird für Evangelisation. O Herr, auch ich habe Anliegen für Evangelisation. Ich bete auch für Sie, dass Sie motiviert werden. Ja, wir können auch in die Hände uns fassen und ganz selig sein, seliges Wissen, Jesus ist mein. Und wir sagen, o Herr, hier sind wir drei, wir wollen motiviert werden für Evangelisation. Ja, wie soll er es um Gottes Willen denn machen? Er sagt, geh auf an die Zäune, an die Landstraßen, an die Kreuzungen. Geh zu deinem Nachbarn. Du hörst, jemand ist in Not. Und du sagst, ich werde anrufen. Wenn du auf einmal an jemanden denkst, und ich habe die Tage manche Leute angerufen, weil ich auch immer wieder frage, Leute, die weiter weg wohnen, natürlich weiß ich, der Heilige Geist erinnert mich, wie geht es wohl dieser Person? Wie geht es dieser Familie vielleicht? Ich sitze, diese Erinnerung kam mir zu mehrfachen Male in diesen Tagen dann, oder in den vergangenen Tagen, und dann sitze ich, dann habe ich schon einen Notizblock. Dann schreibe ich mir beim Essen auf den Notizblock, Familie sowieso. Diese Notiz ist für mich klar, wie mag es wohl gehen? Und dann habe ich mal durchgerufen. Einfach mal gesprochen. Und auf einmal ist jemand Christen, ein Haus, wo keine Hoffnung ist. Mutlosigkeit, Ratlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Wo man keinen Ausweg mehr weiß. Ich will die Situation nicht beschreiben, weil es zu persönlich ist. Und ich habe gesagt, wenn es recht ist, werde ich euch besuchen. Ja, Herbert, bist du denn des Wahnsinns? Hast du in der Gemeinde nicht genug zu tun? Willst du etwa deine 99 Schäfchen vernachlässigen? Ja, das will ich dann mal tun. Verstehst du? Und so rede ich mit Leuten, telefoniere, besuche, spreche an. Manchmal sind sie weiter weg. Sie werden nicht hierher kommen, weil die Entfernung zu weit ist. Manche sind auch zu gebrechlich geworden, als dass sie kommen können. Und dann sagen sie, aber sie, auf einmal kommt Hoffnung in so ein Haus. Ich habe der einen Familie gesagt, und ich habe sie schon viele Jahre nicht mehr gesprochen. Viele, viele Jahre. Vielleicht fast 10 Jahre. Zumindest, was den Großteil angeht. Aber viele Jahre, wo ich überhaupt jemanden sah. Und der Heilige Geist sagt, ruf an. Und die Person sagt am Telefon, der Bruder, warum rufst du an? Ich sage, ich kann dir nur sagen, in meinen Gedanken ist ständig, ruf sowieso an. Deshalb rufe ich dich an. Aha, das ist interessant. Gott scheint ja doch noch an meiner Familie und an meinem Leben interessiert zu sein. Das ist sehr interessant. Du bist ein Hoffnungsträger, du und ich. Verstehe. Ich schließe hier ab. Haben wir es versäumt, uns um den Einzelnen zu kümmern? Haben wir versäumt, haben wir vielleicht Leute gepredigt, und die sagen, lass mich in Ruhe, halten sich schon die Ohren zu. Oder suchen wir das sich selbst Zerstörende, das sich selbst zugrunde Richtende, das Verirrte, das Verlorene. Und dann die Frage, haben wir überhaupt den richtigen Blick? Würden wir überhaupt erkennen, ob irgendwo ein Mensch reif ist zur Ernte, um es mal christlich zu sagen, würden wir das überhaupt noch merken? Oder geht es uns wie die Jünger? Wir haben Essen, der Magen ist gefüllt, Jakobsbrunnen spendete frisches Wasser. Eigentlich können wir die Tour fortsetzen. Wir können unseren Weg weitergehen. Oder wir können auch das sagen, was Jesus sagte in diesem Wort. Hebt doch mal auf, das heißt, auf, richtig, mal den Kopf hoch. So, und dann betrachte. Betrachte die Felder. Betrachte die Felder, guck, welches Feld ist reif. Betrachte, wo ist in meiner Nachbarschaft eine Familie, die mich braucht. Es gibt einen ganz einfachen Weg, es auch herauszufinden. Mach doch einen Abendspaziergang oder mittags, wann es dir am besten ist, je nachdem, wie du kannst. Geh doch mal einen Gebetsspaziergang durch deine Straße. Bete und sag, Gott, würdest du mir bitte zeigen, wie es den Menschen in meiner Straße geht? Wie geht, ich meine nicht nur durch die Straße gehen, die Straße ist lang, die Seelen in dieser Straße, fünf Minuten, wir kriegen das schon über, Halleluja, ja, Schatzi wird gleich schimpfen, Essen ist ja fertig, ich sollte nicht zu spät kommen, wir haben eingekauft in der Stadt in Samaria, jetzt wird gegessen. Gebetet haben wir ja auch. Meine Pflicht haben wir erfüllt. Aber wenn du gehst durch die Straße, sagst Gott, rede zu mir, wie geht es den Menschen in meinem Umfeld? Und dann, wenn du durch diese Straße gehst oder auch eine andere Straße, frag den Heiligen Geist, durch welche Straße du gehen sollst. Frag sie. Und dann wird der Heilige Geist Bürden auf dein Herz legen, auf Worte Erkenntnis geben. In diesem Haus ist Ehegewalt. Dann fängst du an zu beten. In diesem Haus ist ein Riesendrogenproblem. In diesem Haus ist vielleicht das. Und dann fängst du an zu beten, gezielt zu beten. Und du sagst, weil der Heilige Geist es dir zeigt, weißt du auch eins ganz genau, es wird zu einem Kontakt kommen, weil die Engel werden jetzt, da du ja bemüht bist und auch willst, dass du signalisierst in die unsichtbare Welt, ja, ich bin bereit, Menschen zu dienen. Auf einmal wird ein Kontakt zustande kommen. Oder der Heilige Geist vielleicht noch mal sagen, geh doch mal, klingel, höre auf ihn. Ja, eine Geschichte doch noch abschließend. Eine schöne, ich würde sie sagen, wie eine pfingstliche Situation, war keine Pfingstgemeinde. Aber dort, ihr wisst doch, Gemeinden, eine richtige Gemeinde hat ja auch ein Frauentreffen. Frauentreffen, wo man zusammensitzt, Kaffee und Kuchen, ne? Hat Udo Jürgens doch schon gesagt, aber bitte mit Sahne. Und Und diese Frau in dieser Gemeinde, sie sagt, ja, ein Bibelwort. Schön, wie der Herr, dass du doch in die Tiefe wieder hineingebracht hast, so in die Tiefe. Wir Christen, wir sind ja alle immer in der Tiefe. Das ist so alles, sagen wir, oh ja, und wen können wir noch einladen? Ja, wir merken, da manch einer von unseren Frauen hängt manchmal in dem Bereich. Wir laden, was weiß ich, ja, Joyce Meyer müssten wir eigentlich mal haben, aber gut, das ist im Moment zu teuer. Da gucken wir nehmen jemand in der zweiten Linie. Wir sind beschäftigt, uns selbst immer mehr zu mästen und zu pflegen. Aber eines Tages sagte diese Pastorenfrau in dieser Gemeinde, ich habe die Geschichte irgendwo gelesen, ich hoffe, ich kriege sie einigermaßen hin, sie fiel mir jetzt gerade noch mal wieder so ein. Diese Geschichte. Und sie sagt, Leute, wir sind doch nicht dazu berufen, ständig als Frauen in der Gemeinde nur zusammenzuhocken, Kaffee zu trinken, noch schöne weitere biblische Belehrungen dann, immer wieder um uns selbst zu drehen. Und dann fingen sie an zu beten. Sie haben gesagt, wir wollen beten. Gott, was möchtest du tun? Es ist nichts zu sagen gegen diese Frauentreffen. Versteh mich nicht falsch. Aber wenn sie nur für Kaffee und Kuchen unsere Teile sind und die Bibel nochmal rückwärts lesen, weil man vorwärts schon 6-mal gelesen hat, ich spreche davon, wir sind für einen Auftrag da. Und diese haben gebetet. Und diese Frauen haben gesagt, ja, Gott, was hast du vor? Zeige uns, was wir tun können. Wir sind wirklich nicht nur hier zum gemütlichen Beisammen. Und dann sprach Gott durch Geistesgaben. In der Straße, geht in die Straße sowieso. Hausnummer sowieso. Klingelt bei Klingel da und da. Die Pastorenfrau hat noch eine Mitarbeiterin genommen und sie sind beide losmarschiert, ins Auto gesetzt und zu dieser Straße gefahren, in dieses Haus gefahren, an dieser Klingel geklingelt. Sie kamen an das Haus. Ich weiß es nicht mehr genau. Die Frau war auf jeden Fall schwer krank oder war sie gelähmt. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist schon länger her, dass ich die Geschichte las. Für mich so ein typisches Beispiel. Und sie sagt, oh schön, dass Sie kommen. Heute Morgen habe ich gebetet, Gott, kannst du nicht irgendwie mal jemand schicken, jemand, der sich um mich kümmert? Und dann hat Gott dieser Frau dort in ihrem Bett gesagt, heute werden zwei meiner Kinder, zwei Schwestern, sie werden heute bei dir vorbeikommen. Sie werden für dich beten, du wirst gesund werden und deine Situation wird sich verändern. Und so kamen sie rein. Sie beteten mit dieser Frau, diese Frau wurde geheilt und sie wurde eine treue Jüngerin Jesu Christi. Weißt du, warum das passieren konnte? Weil diese Frauengruppe mal ihr ganz normales christliches Leben verlassen hat. Gott, was sollen wir eigentlich tun? Weißt du, Gott hätte zu dieser Frau, die da auch krank lag, niemals sagen können, da kommt jemand. Das konnte er erst sagen, nachdem er Gläubige fand, die bereit wären zu gehen. Wenn Gott sagt, ja, ich habe Kinder in dieser Stadt, die werden zu dir kommen. Nein, verstehst du, das kann Gott jemandem nicht versprechen. Denn was ist, wenn wir nicht kommen? Was ist, wenn du und ich nicht kommen? Was ist dann? Aber wenn Gott weiß, ja, der kommt. Ja, du kommst. Wenn Gott zu dir spricht, dann kann er die andere Person schon vorbereiten, sagen, du, heute kommt jemand zu dir. Heute wird deiner Not begegnet. Verstehen? Du bist gefragt, ich bin gefragt, dieses Persönliche. Versteht ihr, was ich meine? Und damit schließe ich, lass uns zu Gott stellen. Lass uns zu Gott stellen. Wenn du nur träumst von Riesenevangelisation, wir werden hier nachts nicht wegkommen, weil so viele Bekehrte hier sich tummeln. Wenn du nicht selber draußen zu finden bist und in den Gebetsgottesdiensten der Gemeinden nicht zu finden bist, dann ist das für mich, was du von dir gibst, einfach nur Geschwätz. Das für mich total ohne Bedeutung ist. Du kannst mir genauso auch über eine Tüte Pommes frites mit Mayo erzählen. Es ist für mich ohne Bedeutung. Geben wir uns da rein. Amen.